Hallo und herzlich willkommen zu Höhenluft, dem Flugbegleiter-Podcast, in welchem ihr exklusive Einblicke in die Welt der Flugbegleiter erhaltet. Freut euch auf spannende Geschichten, lustige Anekdoten und wertvolle Tipps rund um die Luftfahrtbranche und bleibt unbedingt dran, um zu erfahren, was es wirklich bedeutet, als Flugbegleiterin zu arbeiten.
Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich wie immer sehr, dass ihr eingeschaltet habt und hoffe, euch geht's gut. Ich habe eben direkt mal in die Abstimmung reingeschaut von der letzten Folge. Da hatte ich euch ja gebeten, dran teilzunehmen und entweder abzustimmen, ob ihr es gerne hättet, dass ich ein bisschen Smalltalk halte vor jeder Folge, also ein bisschen aus meinem Leben berichte vom letzten Flug oder vor Flügen, die vielleicht in der Zukunft liegen oder von anderen Dingen, die gerade so anstehen, oder ob ihr es lieber habt, wenn ich direkt in die Folgen rein starte mit dem Thema der jeweiligen Folge. Die Mehrheit hatte sich aber dafür entschieden, dass sie doch ganz gerne wollen, dass ich ein bisschen Smalltalk halte. Also werde ich dem auch nachkommen. An diejenigen, die sich dafür überhaupt nicht interessieren, ihr könnt ja sehr gerne skippen. Das Thema der Folge seht ihr ja eigentlich immer in der Überschrift. Also von daher könnt ihr dann entscheiden, ob es sich lohnt, dran zu bleiben oder ob ihr dann den Smalltalk einfach skippen möchtet. Also, um zum Smalltalk mal zu kommen, beziehungsweise so ein kleines Live-Update zu geben. Ich fliege morgen in die Dominikanische Republik und habe einen sogenannten Minimumflug. Was das ist, werden die meisten von euch, die meinen Podcast hören, wahrscheinlich schon wissen. Also ich werde wirklich sehr kurz vor Ort sein. Es sind, glaube ich, unter 20 Stunden. Also wirklich sehr kurz. Und ich muss auch ehrlich sagen, ab und zu finde ich sowas okay, aber dieses Mal stresst mich das Ganze irgendwie mehr, als dass es mir Vorfreude bereitet, weil ja bei so Minimumflügen kann man sich eigentlich schon so auf 1-2 Stunden Sonne freuen irgendwie, motiviert mich das dann. Aber also wenn man jetzt in die Dominikanische Republik fliegt, so wie ich morgen, das habe ich ganz oft, wenn ich Minimumflüge habe, dass ich eigentlich zu warmen Zielen fliege, weil wir die irgendwie häufiger anfliegen. Naja, auf jeden Fall ist das jetzt bei diesem Flug nicht der Fall, denn tatsächlich werde ich gar nicht unbedingt viel Zeit haben, um mich in die Sonne zu legen, weil wir um 14 Uhr mittags schon wieder Ortszeit abgeholt werden. Und für mich geht es dann auch, wenn ich wieder zu Hause bin, direkt weiter nach Erfurt. Da bin ich nämlich jetzt über das Wochenende gemeinsam mit Dennis, weil der da eine Veranstaltung hat von seiner Arbeit aus. Es ist eine Gala, die gegeben wird. Und ja, da muss ich oder darf ich als Freundin dabei sein. Und ich weiß nicht, wer es von euch vielleicht kennt. Wenn man irgendwo wiederkommt, ist es jetzt auch kein Urlaub, dem ich danach gehe, sondern ich werde ja fliegen und arbeiten. Heißt, es werden ungefähr 32 Stunden arbeiten sein, die ich jetzt die nächsten 3 Tage haben werde. Und dann halt anschließend wirklich, wenn ich nach Hause komme, ich lande, glaube ich, um 7 Uhr morgens. Und um 10.30 Uhr düsen wir schon direkt weiter nach Erfurt. Also es ist anstrengend. Ja, somit seht ihr auch, es ist nicht immer nur alles Friede, Feuer, Eierkuchen. Ich liebe meinen Job, wie ihr es wisst. Ich mache den wirklich sehr gerne, aber er hat halt auch einfach Schattenseiten, wobei ist das jetzt eine Schattenseite? Es ist ja mein Privatvergnügen, dass ich übers Wochenende weg bin. Aber so Minimumflüge sind nichtsdestotrotz sehr anstrengend. Also hätte ich dieses Mal auch drauf verzichten können, aber Job ist Job. Und im Endeffekt, wenn ich wieder zu Hause bin, liegt es dann hinter mir. Und dann finde ich es auch im Endeffekt dann rückblickend eigentlich nie schlimm. Sagen wir es mal so. Ja, und wenn ich dann nach Erfurt wieder zu Hause bin, habe ich dann auch erstmal Teilzeit, also Teilzeit frei. Ich habe ja immer vom 1. bis zum 9. in jedem Monat meine Teilzeit liegen und da bin ich dann auch immer fix zu Hause. Und ich muss euch ehrlich sagen, dieses Mal freue ich mich drauf. Ich bin ja so jemand, ich kriege unglaublich schnell Fernweh. Also wenn ich nur wenige Tage zu Hause bin, dann würde ich am liebsten direkt schon wieder irgendwie verreisen. Aber in letzter Zeit war es dann doch irgendwie schon relativ viel. Ich kam ja aus Kapstadt wieder, bin dann direkt nach Wien geflogen, wo ich ja alleine das erste Mal so richtig verreist bin, weil ich es ausprobieren wollte und einfach auch ein paar freie Tage hatte. Ich hatte Urlaub und es hat sich ja im Privaten ein bisschen was verschoben. Das habe ich auch alles auf Instagram dokumentiert. Also wenn ihr mir da nicht folgt, schaut da gerne mal vorbei. Ich verlinke meinen Account wie immer in den Shownotes. Und ja, nach Wien bin ich auch direkt gefühlt nach San Francisco geflogen und jetzt fliege ich nach in die Domrep und dann bin ich in Erfurt und dann bin ich auch wirklich froh, wenn ich mal eine Woche zu Hause bin. Das war es dann tatsächlich auch schon mit dem kleinen Live-Update/Smalltalk und ich würde sagen, wir steigen jetzt in die eigentliche Folge ein. Und zwar soll es heute um medizinische Notfälle an Bord gehen. Dazu habe ich schon so viele Fragen bekommen und ihr seid da auch sehr interessiert dran, dass ich mir dachte, heute ist es mal an der Zeit. Ich werde euch erstmal erzählen, was wir denn da überhaupt für eine Ausbildung haben, beziehungsweise ob wir ausgebildet sind. Und dann werde ich natürlich auch von den ganzen medizinischen Notfällen erzählen, die bei mir an Bord so passiert sind. Ich muss aber sagen, toi, 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 Klopf auf Holz, es waren wirklich nicht so viele. Also ich hatte da wirklich Glück dafür, dass ich schon so lange fliege, hatte ich noch nicht so viele Fälle. Und jeder Fall ist für sich immer schlimm und unschön. Und trotzdem war noch nichts so Schlimmes dabei. Ich hoffe, ihr versteht, was ich damit sagen möchte. Also es gibt Kollegen, die ziehen das gefühlt magisch an. Und die haben immer wieder mal wirklich ganz schlimme Dinge, wie dass sie zwischenlanden müssen, dass sie wiederbeleben müssen und so. So viel kann ich schon mal sagen, so weit war es bei mir noch nicht. Aber die ein oder andere kritische Situation hatte ich auf jeden Fall schon und das werde ich dann auch mit euch teilen. Aber fangen wir erstmal ganz vorne an. Also wenn wir unsere Schulung machen zum Flugbegleiter oder zur Flugbegleiterin, haben wir auch einen Erste-Hilfe-Kurs, der da angeboten wird und umfangreicher ist als jetzt zum Beispiel der in der Fahrschule. Wenn ihr euren Führerschein gemacht habt, dann muss man ja zum Beispiel auch einen Erste-Hilfe-Kurs belegen, wo man dann sowas wie stabile Seitenlage lernt, wo man Herzdruckmassage lernt, die Beatmung. Ich weiß gar nicht mehr, bei mir ist das jetzt schon 10 Jahre her. Ich habe keine Ahnung mehr, wie genau dieser Erste-Hilfe-Kurs aussah. Ich glaube, es ging ja ungefähr einen Tag lang. Und bei unserer Schulung war der schon ein bisschen umfangreicher. Also wir lernen auch beispielsweise, wie man den Blutdruck misst, haben wir verschiedene Apparaturen an Bord, zu denen ich später auch noch komme. Die werden uns natürlich erklärt, die müssen wir auch bedienen können. Dann müssen wir differenzieren, an welcher Stelle wir einen Arzt dazu rufen, was wir selbst machen dürfen, was nur ein Arzt machen darf. Ja, das lernen wir auf jeden Fall alles in der Schulung. Wir haben da auch gewisse Papiere und Dokumente, mit denen wir uns beschäftigen, die wir auch ausfüllen müssen, wenn sowas vorkommt an Bord. Und ja, wir werden halt einfach auf den Ernstfall drauf vorbereitet. Wir sind dann natürlich nicht geprüfte Sanitäter, sage ich jetzt mal, sondern wir haben halt nur in Anführungszeichen einen Erste-Hilfe-Schein und können Erste-Hilfe leisten. Aber ich würde trotzdem sagen, dass wir schon mehr machen können als der Otto-Normalsterbliche, sagen wir mal so. Also zu uns kommt dann in der Schulung ein Team, das extra dafür ausgebildet ist, Airliner auszubilden, weil wir natürlich auch nur einen beschränkten Raum haben an Bord und ja, die kennen sich halt dann auch mit den Gerätschaften, die wir dort haben, besonders gut aus. Also wir werden halt wirklich für den Fall an Bord geschult und nicht auf offener Straße, wobei man natürlich auch viele Dinge auf offener Straße anwenden kann. Aber bei uns ist es ja nicht so, dass eben mal schnell ein Krankenwagen kommen kann, der dann den Patienten abholt. Und das ist eigentlich auch die größte Herausforderung, die wir an Bord haben und mit der wir halt dann auch umgehen müssen und weshalb es halt so wichtig ist, dass wir halt gut oder besser ausgebildet sind in der Ersten Hilfe als jetzt zum Beispiel jemand, der seinen Führerschein macht. Wir haben halt in dem Falle nur begrenzte Mittel, die uns zur Verfügung stehen, wobei ich sagen muss, dass sie schon echt gut sind. Also wir können damit schon sehr viel machen, aber wir befinden uns halt trotzdem noch einige tausend Meter über der Erdoberfläche und können halt nicht mal eben jemanden schnell ins Krankenhaus bringen. Das darf man halt nicht vergessen. Jetzt habe ich schon gerade gesagt, dass wir wirklich gut ausgestattet sind. Ich kann euch mal so einen kleinen Einblick geben, was wir denn überhaupt alles so an Bord dabei haben. Also wir haben da wirklich breit gefächert alles Mögliche an Bord, von Dingen, die kleine Probleme lösen, sag ich mal, bis hin zu Dingen, die Leben retten. Angefangen von Schmerztabletten, also das wissen auch tatsächlich ganz viele nicht, dass wir an Bord auch ganz normale Schmerztabletten haben. Einfach nachfragen, wenn ihr Kopfschmerzen habt. Natürlich im besten Fall habt ihr eure eigenen Tabletten immer mit dabei, aber manchmal vergisst man sie ja auch oder man packt sie dann doch irgendwie in den Koffer, der dann ins Flugzeug, also in den Belly geht. Und dann hat man sie nicht griffbereit oder so. Also sowas haben wir schon an Bord, genauso auch wie Nasentropfen, zum Beispiel für den Druckausgleich oder so. Da kann man auf jeden Fall dann immer danach fragen. Klassiker, die auch sehr häufig zum Einsatz kommen, sind tatsächlich auch Sauerstoffflaschen und das Blutdruckmessgerät, weil oftmals haben wir Menschen an Bord, die Kreislaufprobleme haben, und da sind eigentlich so die Dinge, die gängigen Mittel, zu denen man halt dann greift und die man dann halt benötigt. Wir haben aber auch, habe ich jetzt ja auch schon eben gesagt, Dinge, die wirklich Leben retten, und das wäre dann tatsächlich auch ein Defibrillator. Den haben wir tatsächlich auch an Bord und damit, ja, wurden wir halt auch ausgebildet. Wir wissen genau, wie der funktioniert. Der existiert. Und wenn wir jetzt schon beim Thema Defibrillator sind, kann ich euch ja mal von meinem ersten medizinischen Notfall an Bord berichten. Der war tatsächlich auf meinem ersten oder zweiten Langstreckenflug, also wirklich ziemlich früh, und da ist mir auch das Herz wirklich in die Hose gerutscht, weil es tatsächlich auch direkt ein sogenannter Defi-Call war. Das ist quasi eine laute Ansage von einem Kollegen, könnte ich theoretisch auch machen, wenn ich die Person bin, die den medizinischen Notfall findet. Dann müssen wir einen sogenannten Defi-Call absetzen, frei über die sogenannte PA-Anlage, also über die Anlage, über die halt auch die ganzen Ansagen vom Purser oder vom Kapitän oder so geschehen. Also einfach diese Lautsprecheransage, die ihr immer im Flugzeug hört. Und da wurde auf jeden Fall dann dieser Defi-Call von einer Kollegin abgegeben, weil sie eine bewusstlose Frau gefunden hatte. Und der Partner nebendran war auch ein bisschen verwirrt. Also ja, das war auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, seltsam, eine seltsame Situation. Ich war auch mitten im Bordverkauf drin, und dann kam halt dieser Call und die Kollegin und ich haben uns dann auch nur angeschaut, und mir ist wirklich in dem Moment, wenn ich es beschreiben muss, mein Herz wirklich in die Hose gerutscht. Ich war so unter Adrenalin, ich kann das gar nicht beschreiben. Wir sind dann direkt beide losgesprintet und haben dann quasi im Kopf unsere Liste abgearbeitet, an die wir uns quasi halten müssen, die uns beigebracht wird im Kurs halt von diesen Auszubildenden. Und die haben wir dann im Kopf abgearbeitet, haben alle wichtigen Mittel zu dieser Person gebracht. Und die war aber dann schon toi 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 aufgewacht. Also ein Defi-Call wird immer nur abgesetzt, wenn die Person nicht ansprechbar ist und gegebenenfalls auch nicht mehr atmet und auch vielleicht keinen Puls mehr hat. Also das sind halt die Dinge, an die wir uns da halten müssen. Und ja, das war halt zu dem Zeitpunkt so, dass die Frau nicht ansprechbar war und so weiter. Aber als wir dann dazu kamen und es waren wirklich nur, lass es nicht mal eine Minute gewesen sein, war die Frau zum Glück schon wieder wach. Sie war halt dann noch ein bisschen benommen. Und wir haben sie dann erstmal mit nach hinten in unsere Küche genommen. Sie konnte nicht laufen. Wir haben sie dann auf eine Decke gelegt und sie durch den Gang gezogen. Das ist tatsächlich so ein gängiges Mittel, weil sie sich einfach nicht bewegen konnte. Sie wollte sich aber gerne hinlegen. Das konnte sie uns halt sagen. Sprechen konnte sie auch. Sie war nur trotzdem, stand halt neben sich, war kreidebleich. Der Kreislauf war halt komplett unten. Und ihr Mann, der dann daneben saß, der war auch ein bisschen verwirrt, aber nachdem er dann auch noch mal ein bisschen was an Wasser getrunken hat und so, hat er dann irgendwann erzählt, dass er und seine Frau halt Flugangst haben und beide Schlaftabletten genommen haben und Alkohol getrunken hatten, also ein Weinchen. Wir haben halt gefragt, was haben sie heute so zu sich genommen, und tatsächlich war es nur das Frühstück, dann diese Schlaftablette und dann der Rotwein an Bord, und dann hatten sie noch bei uns eine Kleinigkeit gegessen. Und wir vermuten, klar, wir können da nur Vermutungen anstellen, aber dass es halt auch daran gelegen hat, die Kombination aus Schlaftablette und Alkohol. Ich hatte schon mal ein Reel hochgeladen zum Thema Flugangst, also 10 Tipps für oder gegen Flugangst, kann ich euch auch sehr gerne mal in den Shownotes verlinken. Und da hatte ich dann auch unter anderem gesagt, dass ich persönlich nicht empfehle, Medikamente zu nehmen und auch keinen Alkohol, weil das auch Dinge sind, die halt dann auf den Puls schlagen, aufs Herz-Kreislauf-System und dann halt zu sowas führen können, wie in dem Fall bei der Frau. Ja, da steckt man halt nie drin. Es passiert natürlich nur sehr selten. Ich möchte jetzt hier keinem Angst machen oder so. Aber bei ihr war es halt leider so, dass sie halt kurz bewusstlos wurde und halt auch wirklich nicht mehr ansprechbar war und nur noch ganz schwachen Puls hatte oder halt gar keinen Puls. Das weiß ich jetzt nicht, weil die Kollegin war ja diejenige, die sie gefunden hatte. Und unschöne Sache, aber hat dann doch besser geendet als gedacht. Also die Frau hat dann von uns auch eine Cola bekommen, um dass der Kreislauf wieder angeregt wird. Wir haben ihr dann nochmal was zu essen gegeben, wollte sie zwar nicht, aber ja, die war dann danach auch wieder so fein. Die lag dann erstmal bei uns ein bisschen in der Küche, wir haben dann auf sie aufgepasst. Danach ging sie aber dann wieder so weit gut, dass sie wieder auf ihren Platz konnte und dann war auch nichts mehr. Wir haben dann regelmäßig nach ihr geschaut und ja, damit war das dann auch in Ordnung. Aber das war tatsächlich mein allererster Defi-Call und wie gesagt, der war wirklich sehr, sehr aufregend. Der Fall von ohnmächtigen Frauen an Bord ist tatsächlich auch eigentlich der häufigste medizinische Notfall, den wir so haben. Und tatsächlich sind es primär Frauen, liegt einfach daran, weil die häufig zu einem niedrigen Blutdruck neigen. Ganz oft passiert sowas tatsächlich bei sogenannten Frühaufsteherflügen, die ich habe. Also gerade solche Palmerflüge oder Kanarenflüge, die ziemlich früh rausgehen. Also wo man wirklich so Check-in um 3.20 Uhr, 4 Uhr hat, dass der Abflug so gegen 5 Uhr ist. Dann gibt es ja viele Menschen, die einfach noch nichts essen können um diese Uhrzeit und dann geht halt der Blutzucker nach unten, der Kreislauf und dann hat man halt ganz oft leider den Fall, dass Menschen uns an Bord zusammenklappen, aber das sind halt dann, toi toi toi, ist halt dann das geringere Übel. Also das sind ja wirklich Dinge, die man gut beheben kann und ja, also die kriegen dann auch einfach eine Cola von uns, was zum Essen, werden gefragt, ob sie sonst irgendwas brauchen, wir kümmern uns dann. Aber das ist ja meistens zum Glück nicht lebensbedrohlich. Und ja, das kommt wirklich ziemlich häufig vor. Also das habe ich schon so alle paar Flüge mal, dass es jemandem vom Kreislauf her nicht gut geht. Es kann aber natürlich auch sein, dass sowas im ersten Moment harmlos wirkt und nach einem Kreislaufsproblem aussieht, aber dann doch sich leider ins Negative entwickelt. Und genau das hatte ich leider auch mal auf einen Flug von den Kanaren zurück nach Frankfurt. Kanaren hat man ja schon des Häufigeren ein älteres Publikum. Also das ist das, was wir immer beobachten. Und da hatten wir auch eine ältere Dame an Bord. Ich kann gar nicht sagen, wie alt die war. Ich schätze mal so Mitte 70. Und sie hatte nur gesagt, dass sie sich nicht so gut fühlt und dass ihr schwindelig ist. Und sie war auch unglaublich blass und kaltschweißig und es war gut, dass sie uns auch angesprochen hatte. Sie war dann auch irgendwie alleine unterwegs und wir haben uns dann natürlich um sie gekümmert, haben gefragt, ob sie irgendwas braucht, haben ihr dann tatsächlich auch erstmal ein bisschen Sauerstoff gegeben, weil sowas auch immer eigentlich gut helfen kann. Und ja, es war aber dann letztendlich so, dass sie sich leider auch übergeben musste und extreme Bauchschmerzen hatte und wir wussten dann natürlich nicht, was jetzt Sache war. Wir sind aber dann tatsächlich auch nur noch ungefähr so eine Dreiviertelstunde, Stunde von Frankfurt entfernt gewesen und hatten auch die ganze Zeit Kontakt zum Cockpit. Das ist nämlich das Allerwichtigste, dass jeder in der Crew immer über alles jederzeit Bescheid weiß. Vor allen Dingen auch das Cockpit, denn die können dann auch schon mal schauen, ob es vielleicht irgendwo eine Möglichkeit gibt, je nachdem wie kritisch das Ganze ist, ob man eventuell auch zur Not irgendwo zwischenlanden muss. Das muss vorab natürlich gut geplant sein, weil manche Flughäfen haben vielleicht drumherum keine gute medizinische Versorgung. Das heißt, da kann man dann nicht zwischenlanden, weil das würde nichts bringen in dem Fall, wenn da kein Krankenhaus oder irgendwie medizinisches Personal vor Ort ist, was sich mit dem Problem, oder halt das Problem klingt zu blöd, aber ihr wisst, was ich meine, also mit dem Notfall halt dann auseinandersetzen können und da auch helfen können. Und ja, also da müssen die sich natürlich dann auch drauf vorbereiten im Cockpit. Deswegen kommunizieren wir sowas immer vorab. Und ja, bei der Frau war es auf jeden Fall so, dass wir noch so eine gute Stunde geflogen sind. Wir haben dann auch einen Arzt ausgerufen. Es war auch jemand an Bord zum Glück, der sich dann die Dame angeschaut hatte. Und der hatte dann leider irgendwann auch den Verdacht gestellt, dass er befürchtet, dass die Dame einen Herzinfarkt hat. Ja, sowas kann natürlich ein Arzt deutlich besser beurteilen als wir. Wir haben dann das getan, was wir in dem Moment nur tun konnten, und zwar, wie gesagt, dem Cockpit Bescheid geben. Die hatten aber dann auch geschaut und Frankfurt war einfach der Zielflughafen, den wir sowieso angeflogen sind, und das war auch der Flughafen, der am nächsten in dem Moment war, wo es am meisten Sinn gemacht hätte, runterzugehen. Und also wir haben uns halt dann um die Frau gekümmert und die wurde dann tatsächlich, als wir in Frankfurt angekommen sind, vom Notarzt abgeholt und direkt ins Krankenhaus gebracht. Was dann mit der Dame letztendlich war, das wissen wir leider nicht. Und das ist auch etwas, was ich persönlich immer so ein bisschen schade finde, aber was halt einfach so ist. wir bekommen halt, sobald die Menschen bei uns von Bord gehen, nichts mehr mit. Also uns wird dann auch nicht gesagt, was jetzt wirklich war, ob es der Person gut geht oder so. Ja, das müssen wir halt dann beiseite schieben und das ist halt manchmal ein bisschen doof, weil man sich dann schon noch ab und zu Gedanken macht, was ist jetzt, wie geht's der Frau? Hoffentlich ist sie nicht verstorben. Also es waren wirklich so Gedanken, die dann so in mir drin waren. Das kann man sich bestimmt vorstellen. Aber ja, das weiß ich leider bis heute nicht. Was ich aber weiß, ist, dass ich froh war, dass ein Arzt an Bord war. Das ist nämlich tatsächlich immer unsere Engel, sage ich mal, in dem Sinne. Ich bin immer froh, wenn mir ein Arzt ausrufen, was ich auch schon des Öfteren gemacht habe, wenn sich dann jemand meldet. Und man hat auch eigentlich tatsächlich meistens Glück und es ist jemand an Bord. Das ist natürlich für uns mental unglaublich gut. Also, dass man da dann so ein bisschen quasi die Verantwortung mit abgeben kann, beziehungsweise an den Arzt abgeben kann, weil vieles, sage ich jetzt mal, wenn wir zum Beispiel eine Wiederbelebung an Bord haben, dürfen wir nicht aufhören bis zu dem Zeitpunkt, wo ein Arzt den Menschen für tot erklärt. Heißt im Worst Case, sage ich ganz ehrlich, wir fliegen über den Atlantik und sind dann erstmal so 4, 5, 6 Stunden da unterwegs. Okay, so lange nicht, aber so 4 Stunden fliegt man von der Küste von Europa bis zur Küste von Amerika, je nachdem, wie schnell man fliegt. Und dann hat man einen medizinischen Notfall, wo man wiederbeleben muss und wir haben keinen Arzt an Bord. Dann ist es tatsächlich auch so, dass man gute 4 Stunden dann halt am Stück wiederbeleben muss, bis man halt dann landet. Und das ist weder für den Menschen schön, der wiederbelebt wird, es sei denn natürlich, er kommt dann wieder zu sich. Es ist, weiß nicht, diejenigen, die sich da auskennen, es ist leider natürlich oftmals nicht der Fall. Ja, oder man pumpt halt so lange, bis irgendwer dann sagt, ja, jetzt reicht's. Genau, also wenn wir einen Arzt an Bord haben, kann der uns halt dann die Entscheidung in dem Sinne abnehmen, beziehungsweise muss sie uns abnehmen. Wir dürfen die Entscheidung halt nicht treffen. Natürlich auch bei ganz vielen anderen Dingen wie Zugänge legen, Spritzen geben, all sowas dürfen wir auch nicht. Das darf nur ein Arzt, das darf auch, soweit ich weiß, kein Rettungssanitäter. Sowas dürfen halt dann nur die Ärzte. Deswegen sind wir immer froh, wenn wir jemanden an Bord haben und meistens haben wir auch Glück. Und wenn ich mich da an meinen letzten medizinischen Notfall zurückerinnere, der war letztes Jahr und jetzt muss ich nochmal auf Holz klopfen. Also seitdem hatte ich auch nichts mehr Schlimmes in Anführungszeichen. Das war auf einem Flug nach Mauritius. Da hatten wir, wie soll ich das sagen? Ich habe in der hinteren Bordküche gearbeitet und da haben wir auch auf jeden Fall noch 2 Toiletten. Und von diesen Toiletten kam die ganze Zeit nur ein Husten. Und wir haben uns schon gefragt, was ist das? Sitzt da jemand in der letzten Sitzreihe? Vielleicht der am Husten ist, aber es war nicht. Und dann haben wir auch an diese Türe geklopft und dann hat jemand auch geantwortet, meinte, ja, ist alles gut. Ja, und dann war das für uns auch irgendwie erstmal erledigt, aber eine Viertelstunde, 20 Minuten später ungefähr kam dann eine Frau zu uns, die meinte, ja, ihrem Mann würde es nicht so gut gehen, der hätte Nasenbluten, ob wir denn mal nach ihm schauen könnten, der wäre auf der Toilette. Und dann haben wir nochmal geklopft, die Kollegin und ich, und letztendlich, Gott, hat uns dann der Mann geöffnet und der saß dann auf dem geschlossenen Toilettendeckel und diese Toilette sah aus, ihr könnt es euch nicht vorstellen, es sah aus wie ein Schlachthaus. Es war überall Blut, alles gesprenkelt mit Blut und wir haben uns natürlich dann erstmal, also wenn man das sieht, ihr müsst euch vorstellen, diese Türe, die man öffnet und alles ist rot, es war für uns natürlich ein Schock. Wir haben direkt den Mann angeschaut und gefragt, wie es ihm geht, ob wir was tun können. Und er meinte nur, nee, ihm geht es an sich gut. Er hat nur Nasenbluten und es hört nicht auf. Und er muss halt husten, weil das Blut ihm in den Rachen läuft. Und es tut ihm so leid, weil alles so voll ist. Und ja, wir haben dann letztendlich natürlich auch direkt einen Arzt ausgerufen. Und zum Glück hatten wir 2 Ärzte an Bord. Einmal eine Anästhesistin und was war das andere? Der andere Arzt? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall waren die auch ein Pärchen, die natürlich logischerweise zum Urlaub machen nach Mauritius geflogen sind. Und die hatten wir zum Glück dabei und toi, toi, toi. Da war ich echt froh drum, weil das war schon kritisch. Also die beiden haben auch gesagt, das wird wahrscheinlich, also dieser Mann hatte halt eine, um das erstmal jetzt vorab zu erzählen, hatte eine Operation und dabei wurde irgendwie eine Blutbahn in der Nase angeritzt, die war aber dann wieder zu und jetzt hat er aber irgendwie, er muss irgendwie Blutverdünner nehmen, aus irgendwelchen medizinischen Gründen, lange Rede, kurzer Sinn, ihm ist wohl wieder diese Ader halt in der Luft geplatzt, haben die Ärzte festgestellt und die hat halt auch nicht aufgehört zu bluten und die meinten auch, wenn wir halt die Blutung nicht gestoppt bekommen, haben wir ein Problem, weil dann, wir müssen auf jeden Fall dann runtergehen. Und das haben wir natürlich dann auch ans Cockpit kommuniziert. Die haben geschaut, aber wer schon mal nach Mauritius geflogen ist, weiß, da fliegt man über Afrika. Und Afrika ist jetzt nicht wie Europa oder Amerika gut ausgerüstet mit medizinischem Personal. Beziehungsweise da gibt es auch nicht so viele Städte und Flughäfen. Und wir hätten tatsächlich einige Stunden erstmal nicht die Möglichkeit gehabt, da runterzugehen. Und ja, dann blieb uns halt nichts anderes übrig, logischerweise, also als das Beste aus der Situation zu machen. Und ja, die Ärzte haben halt dann hin und her überlegt und wir haben denen natürlich dann all unser Equipment gebracht. Unter anderem haben wir halt auch Ampullen an Bord mit diversen medizinischen Flüssigkeiten, die man halt verabreichen kann. Und ja, letztendlich war es dann so, dass die diesen Mann Tamponaden gelegt haben, mit Adrenalin beträufelt. Ich kenne mich da auch nicht mit aus, was wohl diese Blutung stoppen sollte. Und da mussten wir dann erstmal gucken, ob das gestoppt wird oder nicht. Denn die meinten auch, die Menge an Blut, die er verloren hat, das konnten sie ja sehen. In der Toilette war ja alles voll. Sei schon kritisch und deswegen müssen wir uns halt da beeilen. Und ja, die haben halt dann diese Tamponaden dem Mann eingesetzt in die Nase und da mussten wir halt erstmal warten. Also wir haben uns natürlich dann noch weiter um den Mann gekümmert. Die Ärzte waren die ganze Zeit da, wir haben den permanent assistiert. Das war bestimmt, es war mitten in der Nacht übrigens, das muss ich auch noch dazu sagen. Mauritius ist ein Nachtflug, es war mitten in der Nacht und Gäste haben davon tatsächlich die anderen gar nichts mitbekommen, weil alle geschlafen haben. Und ich glaube, wir haben da bestimmt 2,5 Stunden oder so den Mann betreut, bis dann toi 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 zum Glück diese Blutung aufgehört hat. Es hat wirklich sehr lange gedauert und die Ärzte waren auch immer wieder sehr, sehr kritisch zwischendrin und meinten, ja, wir müssen jetzt hier runter, wir müssen irgendwas machen. Und die waren sehr, wie soll ich sagen, nicht panisch, überhaupt nicht. Die waren sehr ruhig, aber sehr, also schon besorgt. Man hat es denen schon angemerkt, dass es für die jetzt auch nicht so die... Es war ihnen auch ungeheuerlich, sagen wir es mal so. Aber ja, wie gesagt, zum Glück hat es dann irgendwann aufgehört und der Mann konnte dann auch wieder auf seinen Platz und wir haben ihn halt dann auch wieder alle 5 bis 10 Minuten besucht, in Anführungszeichen, haben geschaut, wie es ihm geht. Und das erste Paar durfte sich dann auch wieder setzen und dann waren wir auch gefühlt schon, ich glaube, dann hatten wir nur noch den letzten Service auch auf Mauritius und ja. Also wenn uns Ärzte auch helfen oder so, versuchen wir natürlich, die dann auch immer was zurückzugeben, aus Nettigkeit was auszugeben oder sonst irgendwas Gutes denen zu tun, versuchen wir mal irgendwie was zu finden. Und ja, also die haben wirklich einen guten Job geleistet und wir haben unser Bestes gegeben, um sie zu unterstützen, aber das war echt eine Situation, wo ich mir auch dachte, als ich diese Tür geöffnet habe, um Gottes Willen. Und auch da war ich halt wieder unglaublich froh, dass wir medizinisches Personal und in dem Fall halt auch Ärzte an Bord hatten. Jetzt noch eine ganz witzige Sache, die zu dieser Story eigentlich dazugehört. Die Story an sich ist ja überhaupt nicht witzig, aber ihr wisst ja, dass meine Mama auch bei uns fliegt und die ist tatsächlich 2 Wochen später auch nach Mauritius geflogen und kam dann wieder und erzählte, also hat mich dann angerufen, und hat gemeint, ach ja, der Flug war an sich gut, aber sie hatten leider einen medizinischen Notfall. Und es ging um eine junge Frau, die ohnmächtig geworden ist. Ich habe ja schon gesagt, das kommt häufiger mal vor. Und ja, aber sie hatten zum Glück auch Ärzte an Bord, die geholfen haben. Es waren Ärztepärchen und die haben auch gesagt, ah, wir fliegen nie wieder nach Mauritius. Jetzt haben wir schon, auf dem Hinflug hatten wir auch schon einen medizinischen Notfall und jetzt auf dem Rückflug haben wir schon wieder einen. Das haben die aus Spaß so gesagt, aber es stimmte halt, weil das waren tatsächlich dasselbe Pärchen, was ich 2 Wochen früher nach Mauritius geflogen habe. Und die Ärmsten haben auch auf ihrem Rückflug wieder einen medizinischen Notfall gehabt. Also, ja. Das nur so als kleiner Schwenk am Rande. ein medizinischer Notfall, der mir auch wirklich sehr im Kopf geblieben ist, weil der Anblick nicht schön war, war, ich weiß gar nicht mehr, auf welchem Flug das war, aber es war auch ein Rückflug nach Frankfurt und es war ein Nachtflug. Also ihr merkt, es passiert tatsächlich häufig auch nachts, einfach natürlich, weil der Kreislauf da ganz anders ist und der Körper ja eigentlich im Schlafmodus ist. Also das war ein Nachtflug zurück nach Hause und es war der Frühstücksservice. Also wir hatten eigentlich den Großteil des Fluges schon hinter uns gebracht und wir standen mitten im Service. Wir sind gerade reingezogen, nennt sich das, also mit den Trolleys reingezogen und haben die ersten Reihen angefangen abzufragen und zu bedienen. Und plötzlich haben wir halt nur laute Schreien gehört. Also es war eine junge Frau, die ganz laut geschrien hat nach ihrem Vater. Und wir haben natürlich dann auch direkt geschaut. Ich stand tatsächlich so, also mit dem Gesicht, so, dass ich die Person anschauen konnte, aber blockiert mit dem Trolley, also mit dem Essenstrolley. Ich konnte mich quasi nicht bewegen, weil ihr wisst ja, Flugzeuggänge sind sehr schmal und wenn man da mit einem Trolley reinzieht, dann hat man auch keine Möglichkeit, links und rechts daran vorbeizugehen, weil die sind genau so gebaut, dass man genau durch diese Gänge ziehen kann. Aber wir sind immer zu zweit am Wagen und die Person, mit der ich am Wagen war, die stand halt mit dem Rücken zu dem Notfall, zu der Notfallperson, aber konnte halt frei sich bewegen und dorthin laufen. Und tatsächlich war es in dem Moment so, dass ein Mann, würde sagen so 60, Anfang 60, Mitte 60, gekrampft hat und Schaum vorm Mund hatte. Und auch dieser Anblick war wirklich erschreckend, dass mir auch ganz anders geworden und halt nebendran, die sind halt in einer riesigen Familie gereist. Nebendran war halt seine Familie, seine Frau, seine Kinder und die Kinder waren schon alle ein bisschen älter. Ich würde sagen, die Frau, die halt so geschrien hatte nach ihrem Vater, war so alt wie ich ungefähr, so Mitte, Ende 20. Und sie hat halt ganz laut nach ihrem Vater geschrien, weil der halt einfach diesen Anfall hatte und sie hatte halt schon gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt. Und sie hat wirklich wie am Spieß geschrien und während die eine Kollegin sie dann beruhigt hat, hat die andere Kollegin sich dann um diesen Mann gekümmert, der halt offensichtlich einen epileptischen Anfall hatte. Der war aber auch zum Glück sehr schnell wieder vorbei, aber ja, der Anblick war halt wirklich erschreckend mit dem Schaum vom Mund und dieses Krampfen und dann halt natürlich noch diese aufgelöste Frau. Das hat natürlich die Situation auch aufgeheizt. Und der kam dann auch zu sich, war aber verwirrt und die Frau nebendran war seine Frau. Wie gesagt, die sind in einer Familie, in einer Großfamilie gereist, waren bestimmt 10 Leute oder so. Aber leider konnte davon keiner Deutsch. Das waren, ich weiß gar nicht, irgendwas östlich Orientiertes. Ich weiß nicht, ob das Ukrainer, Polen oder Russen waren, irgendwie sowas. Also die haben auf jeden Fall kein Deutsch gesprochen und nur wenig Englisch. Wir konnten uns aber dann zum Glück über eine Person verständigen, die die Sprache von diesen Menschen gesprochen hat und halt auch Deutsch gesprochen hat. Also wir haben dann jemanden dazugeholt, der vermitteln konnte und diese Person hat uns halt dann übersetzt, dass, also wir müssen halt dann erstmal eine Liste abarbeiten, auch mit Fragen, medizinischen Fragen und so, ob die Personen sowas schon mal vorab hatten, Vorerkrankungen haben, ob die Medikamente nehmen. Und da wurde uns halt dann übersetzt quasi, dass dieser Herr das wohl schon ein, zweimal hatte, aber deswegen auch noch nicht beim Arzt war und schwierige Sache. Wir waren halt dann auch kurz vor der Landung, wir haben dann auch nochmal einen Arzt ausgerufen, aber hatten dann tatsächlich leider in dem Fall niemanden an Bord. Wir haben das ans Cockpit weitergetragen und auch in dem Fall war es so, dass Frankfurt einfach der nächste und sinnvollste Flughafen war und die haben halt dann auch veranlasst, dass direkt Notfallsanitäter an Bord kamen oder kommen sollten. Das Ding war aber, dass diese Familie halt einen Weiterflug hatte, einen Anschlussflug und halt nicht zum Arzt wollten. Und das hatten wir ihnen eigentlich ans Herz gelegt, dass sie am Frankfurter Flughafen, gibt es übrigens auch Ärzte, dass die halt diese Ärzte aufsuchen, aber das wollten sie halt nicht. Ja, und da können wir natürlich dann auch nichts machen, wir können niemanden zwingen. Aber das war halt wirklich so eine Situation, wo ich mir dachte, oh Gott, hoffentlich geht das gut, auch jetzt gerade, wenn die weiterfliegen. Und auch da weiß ich natürlich bis heute nicht, was war, weil das bekommen wir ja dann nicht mehr mit. Aber dieser Mann, dem ging es danach dann einigermaßen gut. Der war halt, wie gesagt, erstmal verwirrt danach. Dem haben wir auch versucht, also erstmal was zu trinken zu geben. Essen wollte er nicht. Und der kam dann auch langsam wieder zu sich, war erstmal natürlich total blass und hat aber dann wieder Farbe bekommen und ihm ging es halt dann, wie gesagt, besser. Aber er wurde dann auch ausgeladen mit den Notfallsanitätern und ab da weiß ich dann tatsächlich leider auch nicht mehr, was mit ihm dann noch weiter geschehen ist. Aber es hat sich für mich jetzt leider eher so angehört, als würde die Familie da, obwohl sie so aufgelöst waren, nichts weitermachen. Also ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht kennt von älteren Menschen, sage ich jetzt mal. Ich habe nämlich auch mal ein Praktikum in meiner Schulzeit machen müssen im Altenheim. Ich will jetzt hier niemanden auf den Schlips treten, aber es gibt ja schon ältere Menschen, die ein bisschen stur sind und so kam es einem halt auch irgendwie vor. Aber wie gesagt, da können wir dann letztendlich auch nichts machen. Wir haben unser Bestes getan und alles darüber hinaus müssen die Menschen halt dann für sich selbst entscheiden. Ja, und ansonsten muss ich sagen, auch hier nochmal, toi, 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 das dritte Mal für heute. Viel mehr medizinische Notfälle hatte ich tatsächlich nicht. Klar, das ein oder andere Mal, dass ich jemanden mehrfach übergeben musste oder Schmerzen, Probleme mit den Ohren hatte, das kommt schon immer wieder mal vor. Aber das waren eigentlich so die größten Sachen, die ich hatte. Kann natürlich auch sein, dass in 9 Jahren irgendwie was verloren gegangen ist in meinem Kopf, aber also dass ich irgendwas vergessen habe. Aber sowas behält man sich eigentlich und ich glaube, ihr könnt mir zustimmen, dass ich noch verhältnismäßig Glück hatte. Also ich bin auch letztens mit einer Kollegin unterwegs gewesen, die das irgendwie gefühlt magisch anzieht. Die hatte letztes Jahr tatsächlich leider 2-mal den Fall, dass jemand an Bord bei ihr verstorben ist, innerhalb von einem wirklich sehr kurzen Zeitraum von nur 3 Monaten. Und ja, das kommt natürlich auch leider immer wieder mal vor. Aber da hatte ich bisher wirklich Glück und wurde verschont von. Wir haben auch die Möglichkeit, wenn sowas passiert, mit einem Team zu sprechen, das uns per Telefon zur Verfügung steht. Also so ein Seelsorger-Team, das haben wir auf jeden Fall und das können wir auch rund um die Uhr telefonisch erreichen. Ich brauchte es, wie gesagt, noch nicht. Die Kollegin damals schon, das hat die auch in Anspruch genommen und sie meinte auch, dass ihr das geholfen hat. Also da sind wir schon versorgt. Ja, ich glaube, das war es dann auch wirklich tatsächlich mit dieser Folge. Viel mehr habe ich da eigentlich nicht zu sagen. Wenn mir nochmal was einfällt oder irgendwas passieren sollte, ich hoffe es nicht, wird auf jeden Fall nochmal eine neue Podcast-Folge dazu online kommen. Aber für heute soll es das erstmal sein. Ich wünsche euch einen schönen restlichen Tag oder Abend, was auch immer oder wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Und ich freue mich wie immer, ich sage es immer dazu, weil man vergisst es ganz schnell, wenn ihr den Podcast bewertet und vielleicht auch einen Kommentar da lasst. Da würde ich mich riesig drüber freuen. Und wir hören uns dann wahrscheinlich nächste Woche wieder, hoffe ich, wenn ihr wieder einschaltet. Und ja, bis bald. Tschüss.